Ist mein Assistent mit dabei.
Dein Assistent, oh mein Gott.
Siehst du ihn?
Was wir da tun.
Meistens winselt er, weil er Hunger oder Durst hat oder aufs Klo muss. Viel mehr
macht er nicht. Schau, dass er ein bisschen vom Mikrofon weg ist, damit unsere Zuhörer nicht zu viel Hundegewinsel kriegen. Auf alle Fälle für alle Zuseher, die das als Video sehen, der Lukas hat seinen kleinen Rattenhund, nennt man das so?
Ein Chihuahua, das ist nicht meiner, Chihuahua, das ist ein Chihuahua. Okay. Er ist speziell, aber er ist sehr freundlich. Sein Gesichtsausdruck ist sehr repräsentativ für den aktuellen Kryptomarkt, ja, würde ich sagen.
Ihr kennt diese kleinen Hunde, die von Katzen verprügelt werden. Das ist so einer, circa.
Oh no, er mag Katzen.
Ich glaube, die Katzen nehmen ihn als einen von ihnen wahr, wenn sie verprügeln ihn. Na gut, Lukas, eine ruhige Woche, nicht so viel passiert. Ich glaube, das wird ein bisschen eine kürzere Folge heute, weil es gibt halt einfach nicht so fürchterlich viele Neuigkeiten. Bitcoin ist zum Glück stabil. Aber worum geht es heute bei uns, Lukas?
Wir sehen eigentlich eine gute kurzzeitige Erholung. Wir reden darüber heute, ob das jetzt nachhaltig ist, wie es weitergehen könnte. Und zu den anderen Themen, wir haben eine Lektion in Portfolio-Mathematik für euch. Wir haben News to Chainlink und dem S&P. Wir haben Paxos, die kurzzeitig das wertvollste Unternehmen der Welt waren, mit 300 Billionen.
Eigentlich nicht, aber...
Ah ja, okay. Dann ein neues Bitcoin-Bewertungsmodell, das wir kurz ansprechen wollen. Dann Bitcoin besicherte Kredite kommen mit 21 Bitcoin. Dann gibt es OpenSea, MetaMask und Polymarket. Alle drei haben einen Airdrop, auf den wir hinarbeiten können. Damit würde ich sagen, Alex, was ist die Blockzeit? Und dann starten wir rein in das doch bessere Marktupdate dieses Mal wieder.
Du überfällst mich da, ich muss die Blockzeit noch laden. Die Blockzeit ist 919936 und damit starten wir heute ins Marktupdate.
Willkommen beim vielseitigsten Krypto-Podcast Europas. Mit zusammen über 18 Jahren Erfahrung führen dich Alexander Kirchmeier und Lukas Leis durch die spannendsten Themen der Kryptowelt. Hier sind die Kryptologen.
Wir sehen in den Krypto-Top 200 auf CoinMarketCap im Trend die Woche als allererstes BIO-Protokoll. Das BIO-Protokoll ist ein dezentralisiertes Wissenschaftsprotokoll, das möchte schaffen, dass Wissenschaft besser kommerzialisiert werden kann. Das bedeutet, man möchte mit dieser DAO, mit dieser Treasury, die man aufbaut als BIO-Protokoll, Wissenschaft unterstützen, finanzieren und dann halt auch tokenisieren. Das heißt, die Resultate aus dieser Wissenschaft können besser monetarisiert werden. Und das ist für mich als jemand, der selbst auch in der Wissenschaft eine Zeit lang schon tätig ist und der ein Doktorat auch macht, natürlich ein sehr, sehr spannendes Projekt. Ist jetzt im Aufwind. Man sieht es eh hier, wenn man zuschaut, dass 40% dieser Zugewinne in den letzten 24 Stunden passiert sind. Das heißt, das BIO-Protokoll kommt natürlich von einem relativ niedrigen Niveau. Das hat stark abgebaut, auch über die letzten Wochen und Monate. Schauen wir mal, ob das noch ein gutes Comeback macht. Dann sehen wir Origin Trail. Das ist eine Plattform, die sich damit befasst, dass man Supply Chain Tracking macht. Meines Wissens ein Projekt aus Slowenien. Das ist auch immer wieder relativ stark im Kommen und Gehen, aber hält sich überraschend gut. 14% plus in der letzten Woche. Das sind die Top-Gewinner, die Top-Verlierer diese Woche. Sehen wir Synthetics und A-Tier, auch Artificial Superintelligence, baut stark ab, alle mit jeweils 20-30% im Minus, genauso wie Asta. Im Großen und Ganzen haben sich viele Altcoins noch leider noch nicht wirklich erholt von den Abverkäufen. Bitcoin, wie schon gesagt, ist relativ stabil. Es steht bei 110.870 zu diesem Zeitpunkt gerade. Also wir müssen drüber sprechen, vielleicht über den Elefant hier im Raum, Lukas. Bitcoin reagiert eigentlich momentan kaum auf die positiven Nachrichten. Wir sehen, dass es eigentlich gute Neuigkeiten gibt am Kryptomarkt. Wir haben gehört, dass die Fed jetzt Richtung Quantitative Easing gehen will oder dass man zumindest dieses Quantitative Tightening beendet. Das heißt, dass man die Bilanzverkürzung beendet, wo man Assets abverkauft, möchte man jetzt aufhören damit. Das ist eigentlich sehr bullish und Bitcoin scheint nicht darauf zu reagieren. Und ich bin jemand, der sagt, ja, wir müssen bald und auch vom Zeitraum. Wir beide wissen, dass Lukas, der Bullenmarkt dauert schon sehr lange, länger als die früheren, wenn wir jetzt noch Hochs machen. Also wir sollten hoffentlich sehr bald wieder über 115 Richtung 120.000 gehen. Weil wenn wir das nicht machen, dann ist das wirklich kein gutes Signal für Bitcoin. Möchte ich an dieser Stelle sagen, ich bin noch nicht komplett bearish, aber es schaut momentan, ich würde mir wünschen, dass es mehr nach oben geht, wie die meisten wahrscheinlich, weil es einfach sehr verhalten ist für das, dass eigentlich die Nachrichtenlage eher positiv gerade ist. Ethereum wieder knapp über 4.000 zum Glück und BNB jetzt bei 1.118 in diesem Moment, ist aber ein Minus von 15% in der letzten Woche. Bitcoin minus 3,6 und Ethereum minus 3,2. XRP mit minus 5,3 bei $2.46 jetzt und Solana bei $192 mit einem leichten Minus von 1,72. Ja, so schaut das aus, Lukas. Die Crypto-Bubbles, wenn man sich die zum Beispiel anschaut, ist alles rot über die Woche. Es gibt wirklich sehr, sehr wenige Coins, die sich positiv bewegen. Floki ist jetzt wieder im Plus und Monero leicht im Plus. Aber im Großen und Ganzen schaut es einfach eher schwach aus, muss man sagen. Der Gesamtüberblick zeigt uns Folgendes. Wir sind bei 3,76 Billionen. Das ist eine kleine Erholung nach dem Crash, wo wir auf 3,5 Billionen US-Dollar waren mit der Gesamtmarktkapitalisierung. Da haben wir uns jetzt eben wieder etwas erholt. Aber wie gesagt, also auch hier, es schaut so aus, als würden wir nach oben brechen, aber es geht halt alles extrem langsam. Und das ist meistens, also es zeigt nicht, dass der Markt extrem bullish ist, zumindest. Das spiegelt sich auch im Fear and Greed Index wieder. Also wir sehen, die Angst hat wieder Einzug gehalten. Bei 30 sind wir jetzt. Ihr wisst, alles unter 40 ist der Angstbereich. Auch hier. Und wenn wir zurückgehen zum Überblick, sehen wir auch die Altcoin-Saison. Die Altcoin-Saison ist abgesagt. Das kann man nicht viel anders sagen. Wir sind bei 26 von 100 Punkten. Und das bedeutet, dass nur 26 Krypto-Assets in den letzten 90 Tagen besser performt haben als Bitcoin. Und wichtig zu sagen, das ist ein sehr langsamer Indikator, weil man misst immer die 90 vergangenen Tage. Das heißt, ein ganzes Quartal misst man in die Vergangenheit, um das zu sehen. Und man sieht, dass BNB zum Beispiel 47% plus gemacht hat, während Bitcoin halt mit 6,67% jetzt gerade im Minus ist in den letzten 90 Tagen. Mux Finance hier ganz oben mit 3.000% fast im Plus. Danach Asta mit 1.300. Aber im Großen und Ganzen ist das halt ein Indikator, der sehr zeitverzögert auch schlägt. Also man sieht den immer erst sehr spät. Und wir werden wirklich, ja, ich bin gespannt, ob es nochmal in Richtung Altcoin-Saison umdreht. Ihr wisst, nur wenn diese Altcoin-Saison wirklich da ist, dann sind die großen Gewinne meistens schon passiert, weil dieser Indikator eben zeitverzögert auch die Werte erst zeigt. Bei den ETFs sieht es auch nicht viel besser aus. Da sehen wir jetzt auch größere Abflüsse im Laufe der letzten Woche. 3 Tage mit deutlichen Minuswerten hier von $600.000, die hier abfließen und einmal sogar 750.000, nicht 1.000 Millionen, Entschuldigung, liebe Zuhörer, natürlich Millionen, mit 600 Millionen und $750 Millionen. Wer sich wie gerade auf 1.000 gekommen bin. Und die Dominanz ist stabil, sehr hoch, knapp unter 60%, die Bitcoin-Dominanz bei knapp 59% jetzt. Also im Großen und Ganzen, das Positivste am Markt, Lukas, ist, dass die Stablecoins weiter zunehmen. Wir haben es gelesen, bei Coinbureau hat das diese Woche, glaube ich, gebracht. Seit dem großen Crash, den wir unlängst gesehen haben, wurden 6 Milliarden weitere Dollarcoins gemintet, 4 Milliarden bei Tether und 2 Milliarden bei Circle. Darüber hinaus gibt es ja auch andere kleinere Spieler. Im Laufe einer Woche haben die Stablecoins insgesamt 2,7 Milliarden jetzt zugelegt, auch diese Woche wieder. Das heißt, fast ein ganzes Prozent ist wieder obendrauf gekommen bei der Stablecoin-Marktkapitalisierung. Lukas, was sagst du dazu? Glaubst du, schaffen wir es noch in windigere Höhen oder sind wir da schon überbewertet?
Ich sehe immer noch diesen Bärmarktstimmung noch nicht wirklich da. Es ist wirklich nur passiert, dass die Infrastruktur ausgefallen ist komplett und deswegen die Preise in den Keller gekracht sind. Also es ist kein echtes Price-Movement gewesen, dieser Crash. Der Crash war ein Flash-Crash, der auf Versagen von großen Börsen und großen Infrastrukturen passiert ist. Deswegen, es hat schon einiges an Folgen. Die ganzen Leverage-Traders sind alle weg, liquidiert worden.
Einige Sachen könnten
breiter sein. Aber
ich sehe das. Ich finde, das ist natürlich alles richtig. Nur wenn die Preise nach dem Crash dann aber billig sind, wieso sollten die nicht sofort wieder ansteigen? Also wir haben nicht diese V-Form gesehen, wie wir das bei Covid zum Beispiel gesehen haben. Wir sind bisher sehr langsam in der Erholung. Und wenn die Preise tatsächlich jetzt billig wären, weil der Markt noch weiter hoch möchte, noch höher trenden möchte, dann müssten diese Tiefs sehr schnell aufgekauft sein. Aber das passiert momentan nicht. Entweder hat keiner mehr Geld oder die Großen glauben tatsächlich, dass es noch weiter runtergeht.
Aber ich denke einfach, die Unsicherheit ist einfach so gigantisch noch in allen Bereichen. Du hast immer noch diese Unsicherheit im Trade War. Du hast die Unsicherheit in Ukraine, Russland, du hast Israel und Palästina ist auch nicht vorbei. Das ist alles noch angehend. Ja. Du hast die Unsicherheit, die jetzt auch gehört wurde aus den USA, dass noch weitere große Banken jetzt in Patrouille sind, dass dort kleinere Regionalbanken und größere Banken Probleme haben. Du hast aber insgesamt, auch wie du sagst, dieses Quantitative Tightening ist ja noch angehend. Das ist ja noch aktuell Realität. Also wir haben zwar fallende Zinsen, das ist ganz schön und nett, aber wir haben noch nicht diese Ausweitung der Geldmenge in diesem Bullmarket, den es normalerweise gegeben hat immer.
Naja, aber in Wahrheit hat Powell ja schon angekündigt, dass das Quantitative Tightening, also die Verkürzung der Bilanz, also man verkauft keine Assets von der Bilanz mehr bei der Fed, das hat Powell jetzt ja schon angekündigt und trotzdem reagiert der Markt nicht, weil du weißt, Lukas, der Markt, der reagiert nicht, wenn das passiert, sondern der macht das, wenn die Information draußen ist. Der reagiert
vor allem
schon
der Kryptomarkt
vorher.
Ist da sehr, sehr schnell. Oder auch Gold zum Beispiel. Das ist ja, Gold ist ja brutal am Ansteigen. Das ist auch das spiegelt ja auch wieder, dass die Geldmenge einfach raufgeht und dass jetzt die Federal Reserve Politik in die andere Richtung geht. Da ist ein schlechtes Zeichen, dass es bei Krypto noch nicht so sichtbar ist.
Ja, also hier, ich glaube, es wird jetzt extrem spannend zum Jahresende, ob wir das wirklich sehen. Schauen wir uns noch ganz kurz das Power Law an, dieses Bitcoin-Potenzgesetz des Physikers Giovanni Santos Stasi. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, wenn ihr auf X aktiv seid, dass Giovanni jetzt auch sehr starke Vorwürfe gegen den Plan C erhoben hat. Das ist auch ein Influencer, der hat einen neuen Plan vorgelegt, wo er Bitcoin prognostiziert. Also er hat ein neues Modell vorgelegt, so wie das von diesem Plan B, dieses Stock-to-Flow-Modell. Da gibt es auch den Plan C, das ist ein anderer Influencer. Und der hat einen Plan vorgelegt, wie Bitcoin sich möglicherweise weiterentwickeln wird, ein Modell. Und Giovanni, der Physiker, der das Bitcoin Power Law, also dieses Potenzgesetz entworfen hat, der hat starke Vorwürfe erhoben, dass das ein Plagiat sei, dass dieser Plan C das von seinen neuesten Power Law Veröffentlichungen genommen hat. Also spannende Entwicklung dort auch. Auf alle Fälle unser Bitcoin Potenzgesetz, das sagt, dass wir jetzt bei circa 130, 133 Dollar schon fast sein sollten, wenn wir heute zum Preis reinschauen. Tatsächlich sind wir, wie wir vorher gesagt haben, knapp unter 111. Das heißt deutlich unter dem Erwartungswert. Und bis Weihnachten, ich habe mir das vorher angeschaut, sollen wir ja auf über 140.000 beim Erwartungswert gehen. Und wenn wir wirklich nur eine kleine Rallye da sehen, dann sollten die 150 auf jeden Fall möglich sein. Das Power Law sagt an der Spitze tatsächlich über 500.000 jetzt. Aber ich bin der Meinung oder ich glaube, dass diese Spitze nicht haltbar sein wird nach diesem Bullenzyklus. Sind wir gespannt, Lukas. Was sagst du? Seaside Binance sagte unlängst ja auch, dass Bitcoin auf 500.000 bis 1 Million gehen könnte in absehbarer Zeit.
Ja, Psychological Anchoring natürlich, solche Preise. Aber wie du siehst, wir haben nicht diese Bullrun-Charakteristika wie die letzten dreimal. Wir sind kaum, wenn du siehst den letzten Bullrun 2021, 2022, wenn man ja weit über dieser grünen Linie drüber ist und wir haben die grüne Linie eigentlich ein paar Mal berührt für kurze Zeit, da sind wir da drunter gefallen. So, das ist das erste Bullrun, wenn man ihn so nennen darf, wo wir keine Dinge haben, keine extreme Ausweitung der Geldmenge sehen und wo wir halt nicht diese ganzen anderen hohen Liquiditätszyklen sehen, die wir jetzt die Liquidität ist ja entscheidend für Kryptopreise und die ist halt nicht so richtig da. Das erste Mal, dass es Krieg gibt, in zwei Bereichen, also im Nahen Osten und in Europa, ja, das ist auch so ein hoher Unsicherheitsfaktor. Es gibt so viel zu sagen hier, wir sind verwöhnt von den letzten drei Bullruns, wo wir eigentlich gute Zeiten hatten. Jetzt haben wir halt schlechte Zeiten und deswegen sieht man das auch in den Preisen so.
Und dann muss man natürlich die Frage stellen, ob diese Zyklen sich so fortsetzen, weil wir haben das ja immer wieder auch erwähnt oder ich erwähne das ja schon seit dem Bärenmarkt eigentlich, dass ja diese neue Menge an Bitcoin, die geschürft wird, immer kleiner wird im Verhältnis zu den Bitcoin, die es schon gibt. Und wenn es fast 20 Millionen Bitcoin gibt, dann ist das halt irgendwann einmal vernachlässigbar von der Größe. Das heißt, diese vier Jahreszyklen mit dem Halving, die werden einfach insignifikant schwach, könnte man sagen. Aber ja, dazu werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten, Lukas. Und jetzt gehen wir aber zu den Neuigkeiten. Was gibt's die Woche? Was ist passiert? Du hast uns auch was mitgebracht.
Natürlich, das Zusammenwachsen von DeFi und TradFi. Ein weiteres Kapitel ist geöffnet worden. Wir haben ja wieder einmal Chainlink, eines meiner Lieblingsprojekte. Die arbeiten mit den großen, großen Namen in der Finanzwelt zusammen, darunter Swift, UBS, JP Morgan, New York Stock Exchange, London Stock Exchange und so weiter und so fort. Ein neues Kapitel ist aufgeschlagen worden mit S&P Global Ratings. Die sind bekannt, glaube ich, sollte man gut kennen, auch noch auf der Finanzkrise zum Beispiel auch. Da gibt es ja die drei großen Kreditrating-Agenturen, nennt man sie. Und eine davon oder die größte davon ist ja die S&P Global. Die haben eine Zusammenarbeit über S&P Global Ratings mit Chainlink begonnen, weil Chainlink hat ja auf der CBOS, auf der großen Finanzmesse, die jetzt vor kurzem war, in Frankfurt bekannt gegeben, ein neues Produkt, das nennt sich Datalink. Und bei Datalink geht es wirklich darum, konkret, dass diese ganze Fundus an Daten, den du hast in der Finanzwelt, dass der endlich komplett professionell auf die Blockchain gebracht wird. Und das nennt sich Datalink. Da arbeiten schon große Unternehmen wie Reuters, die Deutsche Börse Group und Bloomberg arbeiten da in die Richtung. Und S&P Global Ratings ist jetzt offiziell bekannt geworden. On-Chain-Daten von diesen ganzen Ratings, die man da vorfindet. Das Erste, was wir machen, die haben ein eigenes Stablecoin Stability Assessment, SSA nennen sie das. Da geht es eben um die Wertstabilität von Stablecoins. Das ist kein Kreditrating, sondern halt dann, wie sehr halten Stablecoins quasi ihren Peg, ihre 1:1-Wert zu Dollar zum Beispiel in diesem Fall. Da haben sie einfach ein Bewertungskriterium von 1 bis 5, also sehr stark ist 1, 5 ist schwach oder gar nicht vorhanden. Er kommt auch immer wieder vor in letzter Zeit, ja. Und genau, das ist ein weiterer großer Schritt in dieses Zusammenwachsen der Blockchain-Infrastruktur zwischen der großen Finanzwelt und der großen Web3-Welt.
Großartig. Das muss passieren, damit wir eben Bitcoin zum Standard machen und dass wir eben nicht pur bleiben. Also,
ja.
Das so als Wortwitz zu S&P einbringen darf.
Das Schöne, ich denke mal persönlich, wenn man schon mal über Datalink Zugang hat zu dieser Web3-Welt, dieser Blockchain-Welt, dann hat man auch die Neigung, dass man weitere Produkte in diese Richtung baut, weitere Dienstleistungen in diese Richtung bauen wird. Bei S&P Global Ratings ist es so 95% der 20 größten institutionellen Investoren weltweit, also quasi alle bis auf einen, nutzen die Ratings von S&P. Über 1 Million aktive Credit Ratings, also für die verschiedensten Aktien auf der Welt. Mehr als 1500 Kreditanalysten arbeiten hier. 150 Ratings von Ländern gibt es. 4600 bewertete Unternehmen. Also das Coole ist auch, muss man sagen, dass du gerade die Altcoins ein bisschen kritisiert in die Richtung, dass die so schlecht performen. Aber On-Chain-Daten zeigen, dass ganz, ganz große Wallets aktuell Chainlink stark aufkaufen. Die nutzen also diesen Preisverfall, um viele, viele Millionen an Chainlink-Token abzukaufen. Das ist auch interessant, was wir hier im Markt sehen können.
Gut, Lukas, jetzt hast du da mal Chainlink geschillt. Ihr wisst ja, was schillen heißt, wenn ihr aufmerksam zuhört bei den Kryptologen. Aber ja, Chainlink ist, und da stimme ich zu, natürlich einer der Qualitätscoins, einer dieser wirklich guten Altcoins, die man auch im Portfolio haben kann, wahrscheinlich im Bärenmarkt, und wo man sich denken kann, der wird wieder hochgehen. Das ist keiner, der dann irgendwie im Bärenmarkt auf Nimmerwiedersehen verschwindet, wie das ja viele leider tun. Und da kommen wir jetzt ganz kurz zu einem super wichtigen Thema. Mir ist das untergekommen jetzt im X-Feed, wie ich mein X durchgesehen habe. Unlängst kam das mit den Prozentrechnungen, weil immer wieder viele sagen, naja, geht es halt 90% nach unten, wird sich wieder erholen und so. Und da wollte ich jetzt wirklich einmal über Portfolio-Mathematik ein bisschen sprechen, über ganz simple Rechnungen. Also ich möchte nicht, dass jetzt irgendwer aussteigt. Das ist wirklich einfach, triviale Rechnungen. Und angesichts dieser großen Liquidationswelle, weil viele haben ja gesehen, wie die Märkte schnell abstürzen können, müssen wir das kurz ansprechen, wie die Gewinne und Verluste relativ im Portfolio zu sehen sind. Ihr wisst hoffentlich seit der letzten Folge, wie Hebel funktionieren. Das heißt, man multipliziert Gewinne und Verluste. Das heißt, wenn ihr einen 10er-Hebel verwendet beispielsweise, werden 10% zu 100% Gewinn. Das klingt jetzt natürlich super spitze. Jeder möchte lieber 100 statt 10% machen. Leider ist das auch in die andere Richtung so. Das heißt, wenn das Ganze minus 10% macht, dann seid ihr auch komplett im Minus. Dann habt ihr eigentlich einen Totalverlust, außer ihr habt noch Kollateral, dass das noch weiter deckt. Aber das wird halt immer riskanter, sodass auch diese hinterlegten Währungen, die ihr noch habt als Kollateral, dass auch die irgendwann liquidiert werden können. Und im Gegensatz zu einem normalen Kauf kann man solche Verluste leider auch nicht aussitzen, weil man eben liquidiert wird, wenn die zu groß werden. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Das ist das eine. Das andere, was wichtig ist zu verstehen, ist die mathematische Grundlage von Prozentrechnung, die viele immer wieder vergessen. Und da habe ich so eine kleine Tabelle mitgebracht, die ist jetzt wirklich eigentlich trivial. Wenn man minus 10% im Portfolio macht, Lukas, dann heißt das, man braucht, damit man wieder auf Null ist, danach 11% Zugewinn. Das ist ganz logisch, weil natürlich der neue Wert kleiner ist, der muss mehr zulegen, damit er wieder diesen höheren Wert erreicht. Bei 10%, ja, kein Problem bei 10%. Bei minus 50%, das kann man sich ganz leicht im Kopf ausrechnen, sind es dann 100%. Das heißt, etwas muss sich verdoppeln. Wenn du minus 50% gemacht hast, musst du dich vom neuen Wert wieder verdoppeln, dass du wieder nur bei Null bist. Und ganz, ganz fatal wird das Ganze, wenn es weiter ins Minus geht. Da haben wir zum Beispiel bei 80% brauchst du mittlerweile eine Verfünffachung, damit du wieder auf Null gehst, also plus 400%. Und wenn du wirklich 90% ins Minus gehst, wie das manche Altcoins machen, dann brauchst du eine Verzehnfachung, dass du von diesen 10% wieder nur auf deine 100 gehst. Und wenn du Gewinn machen musst, dann ist es natürlich bedeutend mehr, das noch darüber hinaus wachsen muss. Ich habe da noch spaßhalber natürlich minus 97%, auch das ist ja nicht unwahrscheinlich bei Altcoins. Da sind das dann 3.233%, die du plus machen musst, wenn du minus 97% bist. Das heißt, insgesamt 33-fach muss das Ganze wachsen, damit du wieder auf Null bist. Das ist eine ganz krasse Dimension.
Das schaffe ich nicht mehr.
Ich hoffe sehr, ihr seid nicht 90% im Minus, weil, wie ihr gesehen habt, ist das Ganze relativ schwierig, wieder auf diese Top-Werte zu kommen, wenn ihr mal auf einem Hoch wart. Ein Freund von mir sagt immer spaßhalber, wie man Kryptomillionär wird. Ja, man muss halt 1 Milliarde reinstecken, dann ist man Kryptomillionär.
Das geht leichter als umgekehrt, sage ich euch.
Ja, Lukas, aber mittlerweile kann man ja auch andere Strategien verfolgen. Man kann ja auch einfach nur die harten Bitcoin nehmen, die ja hoffentlich wertsicherer sind als die meisten Altcoins und die in einen Kredit stecken. Wie funktioniert das?
Genau, also Bitcoin-Kredite, also ein Thema, was ich schon länger ziemlich toll finde, was es einfach so richtig nicht so ganz gibt hier in Europa. Es gibt schon ein paar Anbieter, so in der Schweiz Richtung, in die Richtung, da kann man sowas machen. Aber es kommt jetzt, große News, es kommt jetzt nach Österreich, nämlich 21 Bitcoin, die sitzen in Salzburg und die sind ja relativ groß. Die haben ja ein Transaktionsvolumen von 500 Millionen schon umgesetzt zum Beispiel. Ich glaube 100.000 Kunden, also es ist ziemlich gigantisch, was die von Salzburg aus schaffen. Ja. Das Kerngeschäft von 21 Bitcoin ist ja Brokerage, Verwahrung und Abwicklung. Und jetzt wollen sie was Neues machen, nämlich zusätzlich das erste Angebot, das richtige, aus Österreich für Bitcoin-Kredite. Da arbeiten wir zusammen mit der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte und Sopra Financial ist auch mit dabei. Das sind so die technische Infrastruktur und Integration in klassische Bankenprozesse, wird von ihnen abgebildet. Die Volksbank ist dazu da, die ganze Kreditbankenexpertise in das Projekt reinzubringen. Und das Interessante ist eben, also du hast hier auf einer Seite jemanden, der sehr, sehr sicher verwahren kann. Das ist auch ganz wichtig, dass diese Bitcoin, die man auf der Hand gibt, ja, dass man die zumindest in jemanden gibt, der sie sicher verwahren kann und der einen guten Track Record hat und die Volksbank bringt ihre Expertise rein. Das heißt, du musst dir das Ganze bewerten. Du musst dir schauen, was für einen Zinssatz muss ich da setzen und wie viel Kollateral, wie viel Sicherheit, wie kann das Verhältnis sein von Sicherheit zu Kreditsumme? Das bringt die Volksbank ein. Traditionell sind diese Bitcoin-Kredite relativ teuer, muss man sagen. Das hat den Hintergrund, Bitcoin ist immer noch sehr, sehr unsicher natürlich, weil man hat sehr, sehr hohe Volatilität. Die Preise können sich sehr stark verändern. Das heißt, das Erste, was passiert ist, du musst relativ viele Sicherheiten hinterlegen. Also so ein Loan-to-Value, sagt man dazu. Da hast du vergleichbare Bereiche so von 70%, 40%, 60%, 50%. Geplant, was ich jetzt weiß, ist 50-60%. Das heißt also, simpel gesagt, wenn du 5.000 Euro outline willst, musst du 10.000 in Form von Bitcoin hinterlegen.
Was macht die VR-Bank, wenn der Bitcoin dann 50% ins Minus geht? Wirst du dann liquidiert oder wie machen die das?
Konkret muss ich schauen, ob das schon so bekannt ist. Also nämlich das, was man jetzt gerade gesehen hat, das ist meine erste Ankündigung, die kommt aus Trending Topics und wir haben jetzt noch nicht ganz konkret alle Daten, glaube ich.
Okay, aber auf alle Fälle interessant zu sehen. Ich meine, 21 Bitcoin ist wahrscheinlich vielen ein Begriff, die sich in der Bitcoin-Szene ein bisschen auskennen. Das ist ja im deutschsprachigen Raum einer von diesen Bitcoin-Only-Anbietern meines Wissens, die halt wirklich komplett auf Bitcoin fokussiert sind. Also bei 21 Bitcoin werden die Bitcoin verwahrt. Den Kredit gibt dir die VR-Bank Bayern Mitte. Lukas, wer kann den jetzt nehmen? Kann man den als Deutscher, als Österreicher jetzt jeder rausnehmen oder wie funktioniert das, dass man den Kredit
bekommt? Genau, also es wird halt konkret gesagt, die regulatorischen Anforderungen in Europa sind damit erfüllt, was die Strukturen von Verwahrung und so weiter und Sicherheiten betrifft. Das heißt, es wird vermutlich, ich denke mal, es wird so sein, dass es europaweit angeboten wird. Das sind relativ große Pläne. Konkret kann man noch nicht alles sagen dazu. Es ist noch in Entwicklung, aber es ist schon mal so weit, dass es angekündigt ist. Die kommen jetzt und das Interessante ist, warum macht man ja sowas? Warum nimmt man so einen hohen Kredit auf? Ja, im Prinzip ist es so, der Trade hier, der vorliegend ist, ist, wenn ich davon ausgehe, also wenn ich Bitcoin habe und ich gehe davon aus, ja, ich bin ein Bitcoin-Maxi und sowas und oder Bitcoin-Fan und sowas oder generell Krypto interessiert, ich gehe davon aus, dass das ja immer so weitergeht. Wir reden ja von diesem, das ist die digitale Seltenheit, die Einzigartigkeit von Bitcoin, das geht im Preis immer weiter nach oben. Ja. Und dann macht es ja Sinn, zum Beispiel einen Kredit aufzunehmen. An einem gewissen Punkt, ja, ich sage jetzt 2025, nehme ich einen Kredit auf, zahle ich relativ viel Zinsen am Anfang noch dazu, aber meine Sicherheit, die wächst ja auch an, also von diesen 10%, 6%, was immer das die Zinsrate ist, die schrumpft ja eigentlich auch mit, weil das Kollateral meine Sicherheit ja in Wert dazu gewinnt. Sagt, und ich habe diesen doppelten Effekt. Ich habe einmal meine Bitcoin, die im Preis steigen könnten, langfristig gesehen, und mein Kredit heute, mit dem ich was machen kann. Da kann ich meine Immobilie kaufen, zum Beispiel damit Anzahlung an eine Immobilie finanzieren. Und da muss ich halt relativ viel zurückzahlen, aber ich habe dann die Immobilie ja quasi, die mir laufend Erträge bringt oder für mich gratis, kann ich drin wohnen zum Beispiel, habe keine Mietkosten mehr. Und
also das passiert,
Sicherheit.
Also das basiert alles auf der These, dass Bitcoin natürlich überproportional ansteigt. Das heißt, wenn man ein Bitcoin-Gläubiger ist oder jemand, der halt überzeugt ist von der Mathematik hinter Bitcoin, von der Spieltheorie und so weiter, dass das wirklich in Millionenhöhe geht, dann wäre man natürlich dumm, wenn man heute seine Bitcoin verkauft. Stattdessen kann man das eben bei 21 Bitcoin jetzt einlagern und dann bei der VR-Bank in Bayern Mitte seinen Kredit rausnehmen. Tolles Angebot. Ob wissen wir schon, aber wann man jetzt in Deutschland oder Österreich diesen Kredit dann auch wirklich rausnehmen kann, da halten wir euch bei die Kryptologen natürlich auf dem Laufenden. Ja, und damit kommen wir zur ersten Kurznachricht für heute. Paxos hat in gewohnter Fiat-Manier eigentlich 300 Billionen von dem PYUSD, also dem PayPal-USD, gemintet, um diese 20 Minuten später wieder zu verbrennen. Also man hat die irgendwie zuerst gemintet und dann gleich wieder verbrannt. 300 Billionen Dollar, das ist kein Memecoin-Angebot, sondern fast die dreifache gesamte Weltwirtschaftsleistung. Also man hat da einfach mal Geld geschaffen, das dreimal so viel wert ist, wie die gesamten Produkte, also Wirtschaftsoutputs der ganzen Welt quasi vereint produzieren in einem Jahr. Auch lustig vielleicht zum Vergleich, alle Vermögenswerte der Welt gemeinsam entsprechen ca. 500 Billionen. Also wirklich eine Unsumme, die da gemintet wurde. Was die genaue Geschichte dahinter ist und warum Paxos das gemacht hat für PayPal, das ist bis heute noch nicht ganz klar. Wir verlinken euch die Neuigkeit auf jeden Fall. Das Geld, das war ja Falschgeld, wurde wieder vernichtet und damit konnte eine Hyperinflation natürlich abgewendet werden am Stablecoin-Markt. Lukas, was gibt's noch?
Warum tut man nicht einfach Geld drucken, gell? Immer. So wäre so leicht das Leben. Ja, was gibt's noch? Die Huobi-Gründer, die chinesische Börse Huobi, die planen ein Milliarden-Treasury-Unternehmen in Ethereum, nämlich der Li Lin, der Gründer der Börse und Vorsitzende der Investmentfirma Avenir Capital, planen die Auflegung von einem neuen Treasury-Fonds, das ungefähr 1 Milliarde zu Beginn US-Dollar in Ether-Token kaufen soll. Das heißt, auch wenn jetzt alles in Bach runtergeht, es gibt immer noch die Treasury-Unternehmen, die uns ein bisschen retten und weiterhin sehr, sehr stark kaufen.
Okay, spannend. Huobi ist ja nicht nur für sauberes Geschäft bekannt. Sind wir gespannt, was die machen. Die US-Regierung hat unterdessen bekannt gegeben, und das ist besonders brisant, dass 127.271 Bitcoin von einem großen Diebstahl, das entspricht ca. 14 Milliarden US-Dollar, die wurden beschlagnahmt. Dabei handelt es sich um die größte Vermögensbeschlagnahmung der Geschichte. Das Bitcoin-Vermögen steht in Verbindung mit Gen Z, und der sogenannten Prince Group. Gen Z wird vorgeworfen, dass er in ganz Asien Menschenhandel und Pig-Slaughtering betrieben haben soll. Das sogenannte Pig-Slaughtering, ich weiß nicht, haben wir das damals in der Folge mit dem Albert besprochen? Ich bin mir gar nicht sicher. Das ist eine Betrugsmasche, bei der Opfer, ähnlich wie beim Liebesbetrug, zuerst eine emotionale Bindung mit dem Betrüger aufbauen. Und dann bringt der Betrüger das Opfer dazu, auf gefälschten Plattformen immer mehr zu investieren. Allein in Bayern soll der Schaden durch diese Masche schon 30 Millionen Euro betragen. Die Bitcoin, die Gen Z gestohlen hat, stammen vom ehemaligen Kryptominer Louis Bian, welcher 2020 noch 6% der globalen Hashleistung ausmachte. Also ein Mega-Miner eigentlich, könnte man sagen. Und im Dezember 2020 hörte dieser Miner plötzlich wie aus dem Nichts auf, Bitcoin zu schürfen. Grund dafür war wohl dieser Diebstahl, kommt jetzt heraus, beziehungsweise die Kryptoanalysefirma Arcam hat das im August unlängst aufgedeckt, dass es eben zu diesem Diebstahl kam. Wie nun die US-Behörde Kontrolle über das gestohlene Bitcoin-Vermögen erlangt hat, ist bis jetzt noch nicht bekannt. Lukas, was gibt's noch?
Ja, das Spannende auch bei diesem Thema, bei Lubiem, bei diesem Hackcode, diesen ganzen Bitcoin, die jetzt in Hand von den USA sind, ist ja, dass es sein könnte, das ist Spekulation natürlich, dass das ja in diese Strategic Reserve der USA aufgenommen werden könnte. Weil die anderen, die man bisher hatte, sind ja auch von diesen diversen Kriminalitätsfällen, die aufgedeckt wurden, wo die Bitcoin beschlagnahmt wurden, die wanderten alle in diesen souveränen Fonds quasi für Bitcoin von den USA. Jetzt ist die Frage, ob das da auch reinwandert, weil das wäre ja dann ein Anstieg von 64% der Bitcoin, die drin gehalten werden.
Das stimmt natürlich, aber allerdings muss man sagen, dass die eigentlich ja diesen Miner aus China gehören, die Bitcoin, die wurden ja dem gestohlen. Die Frage ist, ob die USA wirklich sagen kann, wir nehmen das Diebesgut und nehmen das jetzt einfach. Ich bin da skeptisch, ob das wirklich in diesen Staatsfonds der USA übergehen kann, weil die anderen Bitcoin, die man hat in dieser Reserve, die sind ja alle von kriminellen Aktivitäten. Und eben nicht, da weiß man ja nicht, wo die ursprünglich herkamen.
Beziehungsweise, nein, das sind Silk Road und so Dinge. Natürlich können sie das behalten.
Genau, das ist was anderes.
Die Frage ist halt,
also in dem Fall gibt es ja jemanden, der die rechtmäßig besitzen sollte. Richtig, das ist eigentlich dieser Miner.
Nicht? Was ist nicht alles von dem Miner, aber das von Miner könnte zurückkommen zum Beispiel. Aber ja, ist die Frage, wie gut ist das Verhältnis zwischen Donald Trump und China, um das Geld zurückzugeben? Fairerweise zurückgeben.
Natürlich.
Fairerweise zurückgeben, gehört dem.
Natürlich, aber es müsste jetzt das Gericht ja hergehen. Ich glaube, da muss ja irgendein Urteil dann geben, dass das wirklich auch übergeführt werden kann in diese Staatsfinanzen. Ich sehe das momentan noch nicht so. Das ist natürlich ein Gerücht, das ist möglich, aber schauen wir mal, was da weiter passiert. Aber es gibt ja noch andere Dinge, die du uns berichten wolltest.
Ja, ein Gerücht, ein spannendes. Michael Saylor, ja, der ganz große Bitcoin-Experte und größte Bitcoin-Käufer, einer der größten Bitcoin-Käufer der Welt mit MicroStrategy, heute StrategyB. Der wurde in Austin, Texas gesichtet am Flughafen und den sieht man ja selten, der tritt manchmal auf, aber in der Regel ist er eigentlich zu Hause vom Homeoffice, wenn er irgendwo auftritt. Und der wurde gesehen physisch in Austin am Flughafen. Und wer ist noch in Austin? Der Joe Rogan wohnt dort. Ja. Joe Rogan hat ja die Joe Rogan Experience, einer der größten und reichweitesten, stärksten Podcasts der Welt ist das, ja, der ganz, ganz vielseitig ist, auf viele, viele, viele Themen eingeht. Und es ist schon lange so die Hoffnung gewesen, dass einmal so große Krypto-Leute, große Bitcoin-Leute beim Joe Rogan auftreten. Das ist ja, glaube ich, bisher noch nicht so richtig passiert. Da ist er eigentlich so skeptisch gegenüber Bitcoin und Krypto. Die Gäste, die ich so gesehen habe, ich höre den Podcast ja regelmäßig, da waren eigentlich so oft einmal Krypto-Skeptiker auch schon da, bis er vielleicht jetzt dann Elon Musk, der ist regelmäßig dort. Aber eben, es wäre ein großer Moment, weil der hat hunderte Millionen Downloads pro Monat und die Reichweite ist global. Ja, das könnte halt ganz viele Leute dazu bringen. Also es könnte Bitcoin mehr in den Mainstream bringen, es könnte ganz viele Leute dazu bringen, Bitcoin besser zu verstehen, weil Michael Saylor es einfach brutal gut erklären kann.
Aber man muss sagen, Austin ist natürlich auch ein Tech-Hub. Also Michael Saylor könnte durchaus auch hier woanders vorstellig gewesen sein und dort geholfen haben. Wenn es um Bitcoin-Adoption geht, man muss sagen, wenn Michael Saylor in Aktion ist, ist es natürlich gut für Bitcoin in aller Regel. Das heißt, wir können hoffen, dass da eine spannende Sache rauskommt von diesem Austin-Besuch von Michael Saylor. Und damit gehen wir noch zu einer anderen großen Neuigkeit, die vielleicht nicht gut für NFT-Halter ist, aber für OpenSea, die größte oder bekannteste Plattform, der größte Marktplatz für NFTs, war das einst bzw. der erste. Es gibt ja mittlerweile auch ganz andere wie LuxRare oder Blur, die natürlich hier mitspielen. Aber OpenSea, das Urgestein unter den NFT-Handelsplätzen vermeldet im Oktober, bisher bis 17. Oktober ist das, glaube ich, die Zahlen jetzt, 2,6 Milliarden US-Dollar Handelsvolumen und den C-Token hat man offiziell angekündigt. Zumindest hat das der CEO Devin Finzer auf X geteilt, dass es dieses Volumen gibt und dass es eben den C-Token in Vorbereitung gibt. Brisant an der Sache ist auch, dass 90% des Volumens offenbar vom Tokenhandel und nicht vom NFT-Handel kommen, also fungible Token, ganz normale Kryptowährungen. Ich wusste gar nicht, ich weiß nicht, Lukas, ob du das wusstest, dass OpenSea viel in diese Richtung zum Handel anbietet. Aber das ist natürlich Salz in den Wunden der ganzen NFT-Halter, wenn nur noch 10% des Volumens auf OpenSea von diesen Bilder-NFTs, die es da gibt, kommt. Finzer meint weiters, dass dies erst der Anfang von OpenSeas Transformation von einem NFT-Marktplatz in einen Marktplatz für alles ist. Man möchte also wirklich kompletten Kryptohandel anbieten wie eine große Börse. Und das ist natürlich sehr, sehr bitter für die NFT-Halter, weil einerseits ist das aus geschäftlicher Perspektive natürlich verständlich, dass OpenSea sich hier neu ausrichten möchte, wenn der einstige Zielmarkt wegbricht oder dem Tode nahe ist. Andererseits bestätigt es genau das, dass eben dieser Bullenmarkt weiterhin ein ganz, ganz schweres Pflaster für die NFTs ist, dass die ein Schattendasein führen, dass OpenSea halt wirklich diese Plattform, die durch NFTs groß geworden ist, selbst jetzt erklärt, dass nur 10% des Volumens aus NFT-Handel kommt. Schlussendlich kündigt Finzer seinen besagten Beitrag auch den C-Token an. Dieser soll, und das hat die Stiftung bereits bestätigt, zu 50% an die Nutzer ausgegeben werden. Wiederum die Hälfte dieser 50% soll es als initialen Airdrop geben. Das heißt, heute vielleicht als erster Tipp der Woche schon einmal, schaut euch noch OpenSea an, falls ihr da noch nichts gemacht habt. Es könnte auch dort einen Airdrop geben für die Leute, die das verwendet haben. Des Weiteren sollen anfänglich zumindest 50% der Umsätze in den Rückkauf des C-Tokens gesteckt werden. Warum es hier anfänglich heißt, das ist natürlich hinterfragenswürdig, weil das heißt, sie würden vielleicht später damit aufhören, den C-Token zurückzukaufen. Der Token soll zumindest tief ins OpenSea-Ökosystem eingebettet integriert werden. Der Launch ist geplant für das Q1 2026. Und damit kommen wir noch zu einer weiteren Nachricht, glaube ich, Lukas. Was hast du noch?
Ein paar Sachen habe ich noch. Das eine Modell, was wir ja gesagt haben, wir wollen das neue Quantil-Model euch informieren darüber, dass es jetzt existiert. Das basiert auf 133.000 Datenpunkten, 1.500 Codezeilen lang, also da ist ordentlich was dahinter. Der Analyst Plan C hat dieses langfristige Bewertungsmodell jetzt veröffentlicht als V2, also zweite Version davon. Es analysiert den Bitcoin-Preis eher so in einem Verhältnis von 999 Preisstufen, sogenannten Quantilen, und das berechnet halt automatisch, welche Preisentwicklung zum aktuellen Markt auch passt. Also das funktioniert, ist ganz wichtig, ohne diese Annahme dieser Zyklen. Das ist zyklusunabhängig, funktioniert ohne Marktzyklen, es modelliert.
Und das ist super lustig, Lukas, weil ich habe das ja vorher beim Bauer Law kurz erwähnt. Das ist nämlich genau dieses Modell, das der Giovanni für sich beansprucht, wo er sagt, das ist zum Großteil gestohlen. Das ist zum Großteil Daten, die gestohlen wurden vom Bitcoin-Potenzgesetz von Giovanni Santos Dasi. Da gibt es eine riesige Diskussion. Ich bin gespannt, was da noch rauskommt, ob das wirklich ein Plagiat ist oder ob Plan C hier einfach ähnliche Werte vorgelegt hat und ob sich das so ähnlich ist, dass Giovanni das jetzt behauptet. Schauen wir uns das genauer an, würde ich sagen. Vielleicht können wir das noch einmal konkreter vorstellen und die Modelle auch vergleichen.
Das machen wir.
Auf alle Fälle an dieser Stelle abonnieren, unbedingt bei den Kryptologen dabei sein, damit ihr das nicht verpasst. Wir werden euch auch durch den finalen Aufschwung des Bullenmarktes, falls dieser noch kommt, am Laufenden halten.
Falls er final ist. Falls die Marktzyklen noch existieren.
Beziehungsweise mit euch auch durch den Bärenmarkt werden wir gehen. Das heißt, unbedingt die Kryptologen jetzt abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und lasst uns auch ein Like und ein Kommentar da, wenn ihr irgendwo auf einer Plattform zuhört, wo man das denn machen kann.
Okay, Alex, dann habe ich noch die letzte Meldung für heute von den Kurznachrichten. Eric Trump hat angegeben, dass die Familie von Donald Trump, Überraschung, Überraschung, über 1 Milliarde US-Dollar durch Kryptogeschäfte bereits erzielt hat. Ja, ganz besonders natürlich.
Da freuen sich die Freuen sich die Melania-Hodler bestimmt sehr.
Ich habe gar keine Ahnung, was der Preis von Melania sein könnte aktuell. Aber sicher gar nichts mehr. Also,
aber bei der Ausgabe war er, glaube ich, am höchsten.
Naja, und dann ist er nur noch abwärts gegangen. Auf jeden Fall, das setzt sich zusammen aus dem Trump-Token, dem Melania-Token, dem Stablecoin USD1, der DeFi-Plattform. Und vermutlich jetzt gibt es dann noch dazu zu rechnen, diese 2,44 Milliarden, die er aufgenommen hat mit der Trump Media Corporation, die dazu da sein soll, ein Bitcoin-Treasury-Unternehmen zu gründen. Du sagst, es nennt sich Crime Supercycle. Es ist schon heftig, was die für eine Auswirkung auf den Preis haben können. Und sich quasi mit ihrer eigenen Insider-Wissen könnten sie ja wirklich, so, die können auf Hyperliquid gehen oder auf andere Börsen gehen. Und einfach die wissen, dass der Trump vor 2 Wochen ja am Freitagnachmittag, wenn die Börsen schließen, wird er eine Message raushauen gegen China mit 100% Zöllen. Und ich glaube nicht, dass sie alle so moralisch intakt sind, dass die nicht short gehen insgeheim und damit Geld verdienen. Er hat auch dann gesagt, dass Eric Trump, vermutlich ist er wesentlich mehr noch, was sie da gemacht haben an Gewinnen innerhalb von kurzer Zeit.
Also wahrscheinlich ist es noch mehr als diese Kalkulation. Hier hat er der Financial Times gesagt, wurde bekannt gegeben. Aber im Großen und Ganzen, ich meine, es gibt ja noch diese Trump-NFTs und es gibt ja noch andere Dinge. Es ist wahrscheinlich relativ schwierig jetzt auszurechnen mittlerweile, was man dem Ganzen zurechnen sollte, beziehungsweise was man jetzt getrennt sehen muss. Du sagst Trump Media Corporation. Jetzt heißt es die ganze Trump-Familie. Okay, die Trump-Familie, die hat ganz sicher gewusst, was Trump verkünden wird und die hat sicher den Markt auch so gehandelt. Und wenn ihr das auch machen wollt, wenn ihr Informationen habt, die nicht alle haben, dann können wir euch nur empfehlen, ihr könnt auf Bybit, unseren Partner, da könnt ihr euch anmelden und da könnt ihr ganz viele Boni absahnen, wenn ihr neue Benutzer seid. Das ist bybit.eu, also nicht .com, das ist für die globale Plattform. Es gibt jetzt die europäische Plattform bybit.eu und wenn ihr dann neu seid, dann könnt ihr diverse Boni von Bybit kassieren. Und ihr könnt dort long gehen, aber ihr könnt so wie die Trump-Familie vermutlich auch shorten, wenn ihr glaubt, dass es nach unten geht. Damit darf ich eben auf unseren Partner Bybit kurz hinweisen. Und wenn ihr staken wollt, wenn ihr im DeFi schon sicher seid, dann schaut bei onchainaustria.at vorbei. Da kann man auch alles sicher staken in einem offiziellen Verein in Österreich. Das heißt, es ist alles nach europäischem Recht geregelt und ihr könnt sicher sein, dass euer Geld nicht von Gen Z gestohlen wird oder irgendjemanden, der so ähnliche Dinge macht.
Dann konfisziert.
Und damit kommen wir zu... Bitte?
Und dann konfisziert.
Genau. Und damit kommen wir zur Kryptokultur, Lukas. Was hast du noch für uns?
Ja, wir haben letzte Woche kurz angesprochen, da gab es diesen, der Eric Trump, ja, weil wir glaube ich der Trump-Familie bleiben, der Eric Trump, der sagt, man soll kaufen und dann geht der Preis krachen. Und da habe ich auch den Jim Cramer angesprochen. Wir haben uns gedacht, wir müssen den Jim Cramer ein bisschen mehr erklären, weil der ist für uns Krypto und auch für Aktieninvestoren eine sehr wichtige Person. Er hat ja die berühmte Show, der ist langjähriger Moderator von Mad Money auf CNBC und er ist ja schon ein Finanzexperte und sagt halt immer wieder seine Einschätzungen und macht auch leider Prognosen in der Richtung. Und diese Prognosen, die sind so katastrophal falsch gelegen, manchmal in ihrem Ausmaß, dass er dafür bekannt wurde, dass er halt ein Inverse Indicator ist. Also man muss das Gegenteil von dem tun, was er sagt, und um erfolgreich zu sein. Das Phänomen nennen sie der Inverse Cramer.
Aber haben wir das nicht überhaupt? Ich glaube, das haben wir sogar schon mal gebracht, Lukas. Auf jeden Fall. Wenn Cramer sagt, der Markt ist gut, es schaut toll aus, jetzt kaufen, dann geht es meistens rapide nach unten. Und so ist es leider auch vor dem letzten Abverkauf passiert. Er hat gesagt, Krypto ist jetzt die Einstiegschance und dann ging es nochmal richtig nach unten. Dann kam diese Mega-Liquidation, von der wir ja berichtet haben. Ja, das ist Jim Cramer, Lukas.
Ja, ich muss sagen,
tradest du den Inverse
Cramer? Ja, der Inverse Cramer, den verlinken wir euch natürlich auch. Der steht gar nicht mal so gut da. Also er hat einmal eine Zeit gehabt, wo der relativ gut performt ist, aber auch das ist nicht für immer so, dass die Meme ist nicht für immer haltbar, dass man da mit immer gewinnt. Also er hat ein bisschen Preis verloren in letzter Zeit.
Dass der Inverse Cramer nicht so gut dasteht, gut. Das ist natürlich alles purer Nonsens. Ja, du kannst natürlich nicht davon ausgehen, dass das langfristig hält. Das ist purer Zufall, dass Cramer halt öfter falsch liegt, dass er richtig liegt. Aber wenn du immer gegen ihn handelst, dass du damit gewinnst, das wäre sehr dumm, wenn du das wirklich als deine Fundamentalanalyse verwendest, dass du sagst, Cramer sagt, kauf, ich verkaufe. Würde ich stark davon abraten. Und damit kommen wir zu jemandem, der wirklich schlecht im Handeln ist, Lukas. Das ist unsere Skurrilität der Woche, nämlich der ehemalige Boxer
James Wynn
und die Internetpersönlichkeit Andrew Tate.
Ja,
ruft zum Bitcoin-Dump auf. Er sagt, auf 26.000 soll Bitcoin runterfallen.
Natürlich.
Ja, leider ist Tate mit seinen Prognosen mindestens so schlecht wie Eric Trump und den vorliegenden Daten zu folgen, ist er einer der schlechtesten bekannten Krypto-Trader überhaupt. On-Chain-Daten zufolge hat er 2025 mit Krypto-Handelsaktivitäten mindestens $700.000 Verlust gemacht. Allein seine bestätigte Hauptwallet hält momentan $130.000. Und musste bisher Verluste von $670.000 verbuchen. Gut für die Bullen. Seine Prognosen sind so schlecht wie Kramers. Das heißt, es könnte natürlich durchaus jetzt deutlich nach oben gehen. Bereits im August hatte Tate Bitcoin und Ethereum massiv geschortet. Das Geld dafür hatte er angeblich alles von Referral-Provisionen, nachdem er davor schon mehrfach liquidiert wurde und alles verloren hat. Also, wenn Tate sagt, es geht nach unten, ihr wisst, der Mann mit der Small Dick Energy, dann, genau, dann geht es meistens noch nach oben. Ja.
Hat er gehört, dass eine andere bekannte Persönlichkeit aus Krypto, Julian Hosp, hat bekannt gegeben, dass er davon ausgeht, dass Bitcoin auf $1.000 runtergehen wird als nächstes.
Ja, ja, der Hosp ist ja auch einer. Aber gut, Experte. Ich meine, jetzt sind wir natürlich Experten gegen Experten. Ich glaube, der Hosp hat durchaus viel Ahnung. Ich sehe nur momentan viel Kalkül dahinter.
Ja, ja,
ich glaube, er will halt seine KI-Sachen verkaufen. Ich glaube, er lügt. Ja. Ich glaube, er lügt, wenn er das sagt.
Er hat den ersten Tweet habe ich gesehen, der hat er dann gelöscht auch. Dann hat er wieder was anderes gepostet dazu. Aber ich mache dir folgenden Vorschlag. Wir sollten ein ETF bauen. Das setzt sich zusammen aus Jim Cramer, Eric Trump, Julian Hosp und Tate. Und dann hast du diese vier, die Big Four, die und macht einfach das Gegenteil von denen immer und müsste eigentlich im Schnitt selber gewinnen, oder?
Ja, wahrscheinlich. Aber wie gesagt, das ist halt sehr schlecht, damit die Zukunft zu prognostizieren, weil dann sind sie einmal richtig und dann liegst du falsch. Also es ist natürlich keine gute Fundamentale Analyse.
Gewichtet auf die großen vier.
Ich würde sagen...
Diversifiziert.
Ich würde sagen, es ist klüger, wenn jeder seine eigene Recherche macht, so wie Andrew Tate oder Julian Hosps Analysen ist natürlich auch das, was wir hier machen, hauptsächlich Unterhaltung. Das heißt, wir machen hier keine Finanzberatung, wir machen Unterhaltung und ein bisschen Kryptobildung dazu. Und was ihr mit eurem Geld macht, müsst ihr natürlich selbst entscheiden. Und damit kommen wir zum Tipp der Woche, weil Tipps haben wir für euch trotzdem. Lukas, was ist das diese Woche?
Okay, zum Tipp der Woche. Der Tipp der Woche ist eigentlich eine Kombination aus den letzten beiden Tipps. Also bitte beide Episoden nochmal hören, wenn ihr sie nicht gehört habt. Nämlich die Kombination von Polymarket-Tipp und von MetaMask-Tipp. Bei beiden hier erwartet euch ein Airdrop. Nämlich Polymarket ist ja bekannt, die haben ein großes Investment bekommen von der Muttergesellschaft, von der New York Stock Exchange und haben geteasert, dass sie den Poly-Token herausgeben werden. Wie schafft man das am besten? Indem man eben die Polymarket-App nutzt und auf verschiedene Dinge wettet. Wir haben jetzt da zum ersten Mal die Wette der Woche für euch, hat mit Polymarket zu tun. Und das zweite ist, MetaMask hat weitere Angebote integriert mit der MetaMask-App direkt. Nämlich könnt ihr da jetzt Polymarket nutzen. Das ist das Praktische. Ihr könnt also simultan den MetaMask-Airdrop farmen und den Polymarket-Airdrop farmen damit, wenn ihr das über die MetaMask-App macht. Weiter auch zusätzlich zum letzten Tipp noch, es gibt jetzt auch Perpetual Trading, also das, was wir gesagt haben, wo so viele Leute jetzt liquidiert wurden und Geld verloren haben eigentlich, also mit hoher Vorsicht damit handeln bitte. Aber diese Perpetual Trading Angebote gibt es jetzt auch in MetaMask. Auch das nochmal, MetaMask nutzen, Polymarket nutzen, am besten eben Polymarket über MetaMask nutzen, doppelte Gewinnchance beim Airdrop.
Aber gibt es das jetzt schon, Lukas? Weil es gibt ja diese Verkündung vom 14. Oktober von MetaMask, da steht das, dass die Endless Futures, also die Perps, die gibt es schon. Polymarket Prediction Markets kommen, steht da. Ja. Also das ist jetzt schon eine Woche alt natürlich wieder. Ich weiß nicht, ob es inzwischen schon geht. Aber die Perps gibt es schon und ich glaube, die Polymarket Predictions, die kommen bald. Da muss man noch ein bisschen sich gedulden, glaube ich, bis man die machen
kann.
Das
ist richtig. Trading ist da, Polymarket Prediction Markets are coming und the future MetaMask Token is confirmed, sagen sie also. Man sollte auf jeden Fall sein Nutzenverhalten, wenn man woanders ist, lohnt es sich also jetzt zurück auf MetaMask zu kommen und das zu nutzen.
Genau. So, und damit dürfen wir euch heute auch zum ersten Mal die Wette der Woche vorstellen. Polymarket hat am 17. Oktober selbst auf X geteilt, dass es diese Wette gibt. Nämlich, sie haben verglichen die Wahrscheinlichkeit, dass die USA 2025 noch die Existenz von Aliens bestätigen wird können. Und dass Bitcoin noch auf 200.000 geht. und die Existenz der Aliens war bei 6% zu diesem Zeitpunkt und Bitcoin bei 200.000 war nur bei einer Wahrscheinlichkeit von 5%. Mittlerweile hat sich das wieder ein bisschen gedreht, also die Chancen für Bitcoin stehen momentan bei ca. 6% und Aliens sollen nur noch mit 4% bewiesen werden dieses Jahr. Aber man muss natürlich dazu sagen, das sind jetzt zwei unterschiedliche Wetten, die hier genommen wurden. Es gibt die Wette, welchen Preis wird Bitcoin 2025 als hoch erreichen? Da gibt es die Option 200.000 oder über 200.000. Dann gibt es noch weitere Optionen und da hat diese Option eben 5%. Bei den Aliens wettet man natürlich nur ja oder nein, wird es Aliens geben oder nicht. Also es ist nicht die gleichwertige Wette. Es klingt skurril und es ist lustig. Aber man kann das natürlich auch nicht ganz vergleichen. Lasst uns gerne wissen, ob ihr diese Wette der Woche toll findet, ob ihr das gerne habt in unserem Podcast. Dann bringen wir natürlich weiterhin Wetten der Woche, jede Woche was Neues. Ich würde sagen, wir machen das so ein bisschen in Abwechslung mit den anderen Kategorien, dass wir vielleicht manchmal die Wette der Woche bringen, wenn es was Gutes zu berichten gibt. Und damit kommen wir zum Ausblick. Was ist da noch zu sagen?
Ja, der Ausblick ist ein bisschen schwierig, weil, wie wir letzte Woche gehört haben, wer es auch gelesen hat auf X von uns, es gibt aktuell den Shutdown. Die US-Verwaltung ist ja blockiert und deswegen gibt es vielleicht jetzt am Freitag, zum ersten Mal seit 2018, am Freitag, die Inflationszahlen für September. Die kommen also verspätet. Wir haben angekündigt letztes Mal, dass die bald kommen, aber die kommen erst jetzt. Was man so hört, gerüchterweise sollen die ganz gut ausschauen. Das ist ein ganz guter Indikator, dass die Zinsen weiter gesenkt werden. Gut für Krypto im Schnitt, könnte man sagen. Dann eben Powell, haben wir schon angesprochen, der hat konkret gesagt, Quantitative Tightening könnte bald enden. Das wollte man auch im Outback nochmal sagen. Da bitte in Zukunft das im Hinterkopf behalten, wenn das Quantitative Easing wieder mal kommen sollte, kann ja auch ein Szenario sein, dann ist es sehr, sehr positiv, glaube ich, für Krypto, weil in der Vergangenheit war ganz starke Korrelation zu sehen zwischen Quantitative Easing und Bitcoin-Preis, was man halt jetzt im aktuellen Umfeld nicht so sieht, natürlich.
Also es ist natürlich Marktmanipulation von den Zentralbanken selbst. Das heißt, die Zentralbanken kaufen Assets direkt vom Markt, was natürlich absurd klingt, aber genau das ist passiert und deswegen haben wir auch dieses System, was so aufgeblasen ist. Naja, aber wir werden sehen, wie das weitergeht. Ganz wichtig noch die Woche, der Glacier Claim, also Midnight von Cardano für die Cardano-Halter bzw. für Bitcoin-Halter und Ethereum-Halter und auch, glaube ich, BNB und da sind viele inkludiert, der endet bald. Also unbedingt reinschauen bei claim.midnight.gd. Wir verlinken euch das nochmal. Da kann man diesen Token-Airdrop, der mit Cardano in Verbindung steht, beanspruchen. Ansonsten gibt es noch, ich glaube, morgen diese Konferenz, die angesagt wurde von der US-Notenbank, in der über die Innovation im Zahlungsverkehr gesprochen wird. Das könnte ganz interessant sein. Da gibt es vielleicht neue Infos zur Einbindung von Stablecoins im US-Finanzsystem. Man muss natürlich aus Europa auch mit Argus-Augen auf das Ganze schauen, weil der US-Dollar natürlich dadurch globalisiert wird und in die ganze Welt getragen wird. Lukas, gibt es noch was? Sonst würde ich sagen, danke fürs Zuhören.
Das Spannende ist wirklich so, das steht konkret da. Die Conversions zwischen traditionellen und Decentralized Finance wird angesprochen und die Stablecoins. Also die Federal Reserve in den USA wird Krypto und DeFi und Stablecoins besprechen. Das ist das richtig Spannende. Das
kommt bei dieser Konferenz.
Genau. Ja, genau. Okay. Morgen, das wird wirklich spannend, dass die Federal Reserve das macht. Also das passt mal alles ganz gut ins Konzept, glaube ich. Und auch, dass das Quantitative Easing vielleicht wieder kommen wird. Du hast ja gehört, die Bankenlage ist immer noch angespannt seit dieser Silicon Valley Bank Geschichte. Das ist noch nicht vorbei. Da hören wir Gerüchte in verschiedenste Richtungen, dass hier, glaube ich, ein Umdenken kommen könnte bei der Federal Reserve. Das könnte eben uns die Hoffnung geben, dass der Market nicht vorbei ist, dass es weitergehen wird. Ich hoffe das persönlich. Perfekt. Ich bin der Optimist hier in der Runde, der Alex ein bisschen der Pessimist. Aber wenn es euch gefallen hat, die Diskussion heute, sorry.
Das war natürlich gutes Hopium für uns. Ich möchte sehen, dass Bitcoin vielleicht als finale Botschaft auf über 115.000 sehr rasch geht, weil dann sind wir wieder auf einer, wo wir sagen können, es könnte weiter nach oben gehen, so zwischen 115 und 120. Wenn wir das nicht bald erreichen, dann bin ich tatsächlich eher pessimistisch für die nähere Zukunft. Ja.
Aber immer im Hinterkopf behalten, this time it's different, das ist ein anderer Bitcoin-Bullenmarkt, da gibt es ganz viele Dinge nicht eben. Wir haben Quantitative Easing in der Vergangenheit gehabt, dieses Mal Tightening, bald wieder Easing. Vielleicht, Alex, vielleicht gibt es keinen Bärenmarkt.
Eine der gefährlichsten Aussagen, die es überhaupt gibt.
Genau, deswegen tätig ist sie absichtlich.
Dieses Mal ist es anders, das war noch nie anders. Und damit möchte ich sagen, Servus, bis zum nächsten Mal bei die Kryptologen.
Danke, Leute. Und wenn euch das gefallen hat, bitte gebt uns überall eine gute Bewertung auf den verschiedenen Plattformen, wo ihr uns findet. Und wir freuen uns auf nächste Woche. Macht es gut, bis dahin.
Das war ein weiteres Kapitel unserer Reise durch die Welt der Kryptowährungen mit den Kryptologen. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und danken dir fürs Zuhören. Bleib neugierig und vergiss nicht, uns zu abonnieren, um keine Episode zu verpassen. Teile gerne deine Anregungen und Fragen über unsere Social-Media-Kanäle mit uns. Lukas und Alex freuen sich schon auf die nächste Folge. Bis dann.